Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Vor 2 Jahren, da sind sie plötzlich in Bussen quer durch die Republik gefahren, um in Berlin zu demonstrieren. Mit Friedensfahnen und Reichsflaggen, mit Regenbogensymbolen und Runen, mit Hippiehaaren und mit rechten Glatzen. Die Querdenker. Die sind aber trotzdem eigentlich keine neue Erscheinung von 2020. So beschreibt das zumindest der Kulturwissenschaftler Steffen Greiner in seinem aktuellen Buch »Die Diktatur der Wahrheit – Eine Zeitreise zu den ersten Querdenkern«, so heißt das Buch. Und ich habe mit Steffen Greiner gesprochen. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Raffensel.
Ja, Sie springen in Ihrem Buch immer wieder so zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit, ziehen Parallelen, zeigen Ähnlichkeiten auf. Und eine ganz prominente Figur in Ihrem Buch ist Ludwig Louis Häusler. Vor 100 Jahren, da hat er sich schon selber zum Wahrheitsmenschen erklärt und hat behauptet, er sei der Einzige, der alles durchschaue. Was war das für ein Typ?
Ja, die Diktatur der Wahrheit, der Titel des Buchs, ist tatsächlich das,
ein Zitat von dem,
was Louis Häusler ausruft in seiner Eigenschaft als Volkskaiser, als der Anführer der Wahrheitsarmee, als Diktator der Vereinigten Staaten von Europa und diverse anderer Titel, die er sich im Lauf seiner dann doch ganz erstaunlichen Karriere angeeignet hat. Das ist im Grunde genommen, ist es ein Bauernbub aus Schwaben, der so zum Hochstapler wird, in Paris als Sektfabrikant agiert, bevor ihn so eine Vision ereilt. Und er sein ganzes Vermögen verschenkt und er kurz nach dem Ersten Weltkrieg als Wanderprediger durch Deutschland zieht, recht schnell eine gewisse Prominenz erlangt, zum Beispiel im Bauhaus auftritt. Walter Gropius ist ein großer Fan von ihm. Er erkennt, dass Publikumsbeschimpfung besser funktioniert als so eine zurückhaltende Jesus-Variante. Interessant ist der tatsächlich, finde ich, vor allem, wenn es jetzt darum geht, ihn als eine Figur zu beschreiben, die eine Tradition mitbegründet, in der auch heute die Querdenker stehen, ist es vor allem interessant, weil er tatsächlich aus dieser Wanderprediger-Figura ist eine realpolitische Persona macht. Also er gründet Parteien, er gründet die Christlich-Radikale Volkspartei, die im Grunde genommen schon sehr, sehr viel davon vorwegnimmt in den frühen 1920er Jahren, was wir heute kennen von Parteien der, wie ich es nenne, spirituellen Querfront, also beispielsweise die Basis, was man aber auch von Antiparteien, ursprünglichen Antiparteien wie den Grünen kennt, also so jenseits von rechts und links stehen, eigentlich eine Bewegung sein zu wollen und eigentlich von innen heraus gegen das Parteiensystem zu agieren.
Ja. Dieser Querfront-Gedanke, der taucht da ja schon tatsächlich auf, weil er selber nennt sich einen Hakenkreuzler-Kommunist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie wichtig ist die Querfront für die Querdenker über das ganze Jahrhundert?
Der Versuch bei Häusler ist auf jeden Fall einer der wahrscheinlich am wenigsten rechtsradikalen Versuche, querfrontig zu sein, so in der Geschichte. Heute wissen wir, dass das meistens eine Strategie ist und eigentlich ist die Querfront auch tatsächlich eine Strategie, die von rechts kommt. Im Fall der 20er Jahre hat es noch tatsächlich so einen anarchistischen Reiz, der heute verloren gegangen ist.
Was Sie da beschreiben in Ihrem Buch, ist ein ziemlich bunter, ziemlich irrer Haufen, wenn ich das so sagen darf. Da gibt es Kohlrabi-Apostel, Inflationsheilige, Antimodernisten, Nudisten, die Anthroposophen, die wir heute noch kennen. Das ist ja eine sehr vielschichtige Bewegung. Gehört das wirklich alles zusammen, was Sie da in ein Buch werfen?
Sie haben natürlich recht, das ist eine total vielfältige Bewegung. So. Also die kommt aus der Lebensreform raus und allein da, also so im späten Kaiserreich, allein da ist es schon total unübersichtlich. Aber die vereint natürlich auch ganz viel. Die vereint natürlich einen Gedanke einerseits, dass es so eine Heiligkeit der Realpolitik gibt, also sowas, was eher so esoterisch ist im Grunde genommen. So. Aber das, was ich eigentlich am spannendsten finde, ist, dass die alle vereint, dass die an was glauben, dass es so eine Reinheit gibt, die von außen, von Fremden angegriffen werden kann. Die verbindet zum Beispiel alle auch auf so einer ganz phänomenologischen Ebene jetzt erstmal, dass die Impfgegner sind. Ne? Also so das Impfen wird verstanden als ein Eingriff von so einem Staat, der erstmal schon als was total Menschenfeindliches eigentlich gedacht ist.
Da reden Sie jetzt von heute oder von damals?
Da rede ich von beidem. Damals tatsächlich. Ja. Ne? Also so dieser Gedanke, der ist im Grunde genommen heute unverbrüchlich immer noch da. So ob das nun Naturschützer sind um 1870, als er so anfängt, irgendwie die Natur gegen die Proletarier verteidigen wollen, die da aufs Land kommen und gegen die Industrie und so weiter. Oder ob das Nudisten sind, die glauben, dass Kleidung was Böses ist, weil irgendwie so die bürgerliche Gesellschaft dich einschränkt. Es geht immer um was ganz Authentisches, was beschmutzt werden kann so irgendwie. Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, der einerseits sehr schnell ins Menschenfeindliche kippt, weil das natürlich auch dann Ideen wie Antisemitismus und Eugenik da strukturell schon immer drinstecken. Und auf der anderen Seite ist es natürlich was, was ich bis heute irgendwie in diesen Gedanken fortpflegt. Ja.
Ich habe gerade die Anthroposophen schon genannt. Und das ist ja nun sehr stark verankert, auch so in diesem südwestdeutschen Raum. Und Sie haben ein ganzes Kapitel über Stuttgart. Und Sie fragen da drin, warum immer Schwaben? Ich muss sagen, ich habe mich das auch schon manchmal gefragt. Haben Sie eine Antwort, warum immer Schwaben?
Also mir gibt ja ein Experte eine Antwort, die allerdings sehr esoterisch ist. Und der begründet das mit der Landschaft, mit den vielen Tälern, die dazu kommen, dass man eher nach oben denkt, ist, glaube ich, Quatsch. Aber tatsächlich gibt es eine sehr lange Geschichte, so, die zurückgeht. Und ich glaube, würde die tatsächlich eher politisch aufmachen. Also es gibt insbesondere im späteren Königreich Württemberg, also im Schwaben, tatsächlich eine unglaublich große Anzahl von freien Reichsstädten. Also das heißt von reichsunmittelbaren Städten, in denen ein selbstbewusstes Bürgertum schon im Mittelalter im Grunde genommen oder im späten Mittelalter, früher Neuzeit regiert. Es gibt da eine lange Tradition von Pietismus, also eine Art von Volksfrömmigkeit, die sehr, sehr stark mit dem Individuum, mit so einem sehr starken, aus sich heraus, antiautoritären Impuls arbeitet, erzkonservativ ist gleichzeitig. Dann geht es natürlich weiter über die Anthroposophie und Homöopathie, die besonders stark ist, bis natürlich Stuttgart 21. Das ist ja auch kein Zufall natürlich, dass diese ganze sogenannte Wutbürgerbewegung, aus der heraus dann ja auch ein bisschen sich das ableiten lässt, auch ein schwäbisches Phänomen ist.
Ihr Buch, das liest sich sehr prall. Es ist voller Episoden, voller Geschichten. Ich habe schon gesagt, Sie springen viel hin und her zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Das könnte man jetzt so lesen, so ein bisschen entertainmentmäßig als lustiges Abenteuerbuch über irre Bewegungen. Aber naja, Sie schreiben dann schon auch an einer Stelle irgendwie, liebe Querdenkerin, lieber Hygienedemonstrant, ich werde dich nicht Nazi nennen, aber, und dann kommt's, rechtsextrem schon. Dein Weg führt zwar nicht unmittelbar nach Auschwitz, aber in andere Vorhöllen. Das ist also nicht einfach nur lustig. Was bringt die Schärfe da rein?
Also es gibt ganz, ganz deutlich ganz starke Versuche von rechts außen, diese Bewegung zu beeinflussen, zu übernehmen und sich ja auch ganz offen zu zeigen. Und es gibt offensichtlich eine Tendenz, oder die gab es zumindest, als sie noch so groß war. Im Moment reden wir ja auch schon wieder von einer Bewegung, die nochmal sich neu aufstellt. Eine Tendenz, da drüber hinwegzusehen. Das ist auf jeden Fall erstmal das, was ganz, ganz realpolitisch gefährlich ist irgendwie. Es war ein Einfallstor dafür, dass rechtsextreme Positionen, Verschwörungstheorien und so weiter hörbar wurden auf einer Straße, wo man die vielleicht nicht vorher vermutet hätte. So. Zum anderen stecken da, finde ich, tatsächlich, wenn man Faschismus ja auch als was begreift, was Politik entpolitisiert in gewisser Weise, so durch Bilder ersetzt, steckt da natürlich ganz, ganz viel drin. Ne? Also man verhindert im Grunde genommen demokratischen Diskurs, wenn man sich hinstellt und sagt, ich bin die Liebe. So, ne? Also da gibt es keinerlei Diskussionsbasis über die Frage, wie man Corona-Maßnahmen gestalten kann, so dass nicht...
Die Liebe hat eben Recht, ja.
Genau, ne? Die Liebe hat Recht, die Freiheit hat Recht und wir sind die Wahrheit und so weiter. Also ich glaube, dass da Diskurse verhindert werden, dass da im Grunde genommen was Autoritäres auch drinsteht, von Antipluralismus, die ganzen Verschwörungstheorien, die ja auch ganz massiv sind, die natürlich auch vor allem aus dem rechtsextremen Spektrum kommen, ganz zu schweigen.
Am Ende Ihrer Recherche haben Sie den Eindruck, dass Sie aus der Beschäftigung mit den historischen Vorläufern, den frühen Querdenkern, die damals noch nicht so hießen, dass Sie daraus was gelernt haben für den Umgang heute mit Querdenkern?
Nee. Ich habe mich das auch oft gefragt und tatsächlich, ich weiß auch nicht, was man da machen kann. Weder ich als Mensch, der damit konfrontiert ist vielleicht, noch ich als Journalist, ich weiß es nicht. Ich sehe nur eine Gefahr. Für mich bestand das Buch, die Chance des Buchs darin, einen Versuch aufzumachen, irgendwie aufzuzeigen, dass es eben kein neues Phänomen ist, dass ich da nicht davor stehen muss, sondern mich darüber wundere, wie sowas sein kann, sondern sagen, da gibt es eine ganz lange Tradition, die ist deutlich, die ist auch deutlich rechts verortet, die wird auch teilweise von rechts angeeignet. Und das erstmal festzustellen.
Und diese lange Tradition, die kann man nachlesen in dem Buch Die Diktatur der Wahrheit, eine Zeitreise zu den ersten Querdenkern. Steffen Greiner hat das Buch geschrieben, das kostet 20 Euro und ist im Tropenverlag erschienen. Dankeschön für das Gespräch.
Vielen Dank.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.